Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigurd Brinkmann. Wir nehmen heute die USA, die mediterrane Kulturlandschaft und die Ukraine in den Blick. Spätestens seit Russlands Generalangriff auf die Ukraine ist das Bewusstsein für die eigenständige Kultur und Identität der Ukrainer auch bei jenen gewachsen, die vom Krieg verschont leben. Für eine Anerkennung der literarischen Tradition des Landes setzt sich der Göttinger Wallstein Verlag mit seiner ukrainischen Bibliothek ein. Die Journalistin und Schriftstellerin Katja Petrovskaja hat erstmals ins Deutsche übersetzte klassische Erzählungen des frühen 20. Jahrhunderts in einem Band zusammengestellt. Das Buch hat den schönen Titel »Der Schaffner wollte die Kerzen nicht anzünden«. Cornelius Wöhlenkemper rezensiert es.
In der Zeit, in der es in Zügen tatsächlich noch Kerzen gab, entwickelte sich mehr als je zuvor ein spezifisch ukrainisches Nationalbewusstsein. Nicht umsonst verbot der damalige Zar Alexander II. 1876 Einfuhr und Druck von Büchern sowie öffentliche Aufführungen in ukrainischer Sprache. Das Zarendekret bewirkte jedoch das Gegenteil. Eine Vielzahl ukrainischsprachiger Autorinnen und Autoren wandte sich um die Jahrhundertwende gegen Kriegsgewalt und Obrigkeitsdenken und vertrat eine dezidiert europäisch geprägte, modern-libertäre Grundhaltung. In Michailo Mohylanskis 1916 auf ukrainisch erschienener Erzählung »Die Braut« etwa lässt sich eben diese auf dem Weg zu ihrem Verlobten in besagtem Zug, in dem der Schaffner die Kerzen nicht anzünden wollte, auf ein erotisches Abenteuer mit einem Unbekannten ein.
Die süße Müdigkeit nahm immer mehr von ihrem Körper Besitz. Widerstand gegen den hypnotisierenden Blick wollte sie nicht mehr leisten. Ja, sie genoss seine Macht über sie. So überraschte es sie nicht, als der Fremde von seiner Liege aufstand, zu ihr trat, schweigend ihre bebende Hand fasste und sie mit inbrünstigen Küssen bedeckte. Sie wehrte sich nicht, denn eine bis dahin unbekannte, überwältigende Wärme breitete sich in ihrem Körper aus. Und sie gab sich willenlos hin.
Diese Zeilen waren im sittenstrengen Zarenreich natürlich ein Skandal. Späterhin sollte Michailo Mohylanski, Spross einer Adelsfamilie und überzeugter Marxist, wegen revolutionärer Tätigkeit inhaftiert werden. Unter Stalins Diktatur starb er dann 1942 in Sibirien. Mohylanskis Schicksal verweist, so wie seine Erzählung, auf ein Leitmotiv der ukrainischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts. Sie wirkt als Vehikel nationaler Selbstverortung und Rebellion gegen die Obrigkeit. Überdeutlich wird das bereits 1884 beim Großschriftsteller Ivan Franko. In seiner Erzählung »Wilhelm Tell« streitet sich ein junges Paar über den Kampf um die nationale Unabhängigkeit. Er, ein aufstrebender Doktor der Philosophie, weigert sich, in einer ukrainischsprachigen Literaturzeitschrift zu veröffentlichen oder sich politisch zu engagieren. Das könne Ruf und Karriere schaden. Sie dagegen brennt für die Befreiung der Heimat nach dem Schweizer Vorbild. Eine gefährliche und doch heilige Sache.
Nein, nicht ihretwegen gab er seine hehren Vorsätze und die Sorge um das Volk auf. Vielmehr tat er es, weil in seinem Herzen entweder die heilige Flamme der Liebe zum Volk erloschen war oder nie gebrannt hatte. Sie war nur das Feigenblatt gewesen, mit dem er in Gesellschaft seine eigene Charakterlosigkeit und Feigheit bedeckte. Nein, sie würde dies nicht dulden, keine Minute hinnehmen, dass dieser Mann so mit ihr verfahre.
Von der Selbstermächtigung der Frauen erzählen auch andere der 13 Geschichten. In der Kurznovelle »Vals Melancholique« etwa, die Olja Kobyljanska 1894 ursprünglich auf Deutsch verfasste, geht es um eine Frauen-WG im westukrainischen Galizien. Statt in Einsamkeit und Hilflosigkeit zu versinken, verfolgen deren Bewohnerinnen ihre künstlerische Selbstverwirklichung und individuelle Freiheit.
Wenn alle künstlerisch erzogen und gebildet wären, gäbe es nicht so viel Hässlichkeit und Elend auf der Welt wie jetzt. Es gäbe nur Harmonie und Schönheit.
Olja Kobyljanska war Teil der westukrainischen Zirkel progressiver Verlegerinnen, Herausgeberinnen und Autorinnen, die sich bereits um die Jahrhundertwende für eine feministische Emanzipation und für die nationale Unabhängigkeit einsetzten. Ein wichtiger Teil davon war auch die Etablierung des Ukrainischen als Literatursprache. Einigen der Meistererzählungen merkt man diesen programmatisch-aktivistischen Impuls an. Der Kontext ihrer Entstehung sowie kurze Biografien der Autorinnen und Autoren sind im Anhang nachzulesen. Sie machen zweierlei deutlich: die zentrale Rolle der Literatur in der Entwicklung des ukrainischen Nationalbewusstseins und die drakonische Verfolgung dieser Bestrebungen durch das russische Imperium, zunächst durch das Verbot des Ukrainischen und später durch die stalinistischen Säuberungen. Auch Valerian Pitmon-Hilny, der unter anderem Diderot, Balzac und Maupassant ins Ukrainische übersetzte und eine Zentralfigur der literarischen Avantgarde war, wurde 1937 hingerichtet. In seiner Geschichte über zwei minderjährige ukrainische Freiheitskämpfer legte er bereits 1918 einem russischen Rotarmisten in den Mund:
Wie? Ein Milchgesicht und Rüpel, noch grün hinter den Ohren und schon konterrevolutionär, bourgeois? Was willst du damit erreichen, hä? Gegen wen? Gegen das große russische Volk? Gegen das Proletariat? Weißt du denn nicht, was das Volk mit Verrätern macht? Während er diese Fragen stellte, kam der Kommissar immer näher. Es vernichtet sie, wie Ungeziefer.
Passagen wie diese machen die geradezu verstörende Aktualität der Geschichten auch nach über einem Jahrhundert deutlich. Zugleich erzählen die Meistererzählungen, wie die Herausgeberin den Band durchaus selbstbewusst untertitelt, mal in erzählerischer Tiefe, mal in eher trivial-literarischem Duktus, von den Reibungen des Individuums an gesellschaftlichen Erwartungen und an den Unwägbarkeiten der großen Geschichte. Sie führen vor Augen, wie sehr die ukrainische Literaturtradition geprägt ist von den europäischen Ideen der Psychoanalyse, des Individuums und der Suche nach Selbstbestimmung und Freiheit.
Cornelius Wüllenkämper stellte den von Katja Petrowskaja herausgegebenen und mit einem Nachwort versehenen Erzählband »Der Schaffner wollte die Kerzen nicht anzünden« vor. Er ist Teil der ukrainischen Bibliothek des Wallsteins Verlags. 272 Seiten, 24 Euro. Kommende Woche jährt sich am 4. Juli das Gründungsdatum der USA zum 250. Mal. Und bis zu diesem Feiertag lesen wir einige der Great American Novels neu. Einen festen Platz auf der Liste berühmter Romane hat Mark Twains Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Als er Die Abenteuer 1884 veröffentlichte, war Twain knapp 50 Jahre alt. Ein Rockstar der US-amerikanischen Literatur. Mit seinen Vorträgen füllte er landesweit Theater. Wie Mark Twain auf das amerikanische Gleichheits- und Freiheitsversprechen schaut, erzählt Maike Albart.
Stories made in USA.
I'm going down that river. The river is my home. On my face I got a big white grin. Well, they call me Huckleberry Finn.
Und so ist es passiert. Außer an zwei, drei Stellen, wo ich was dazu geflunkert habe. Aber das musste dann sein.
Da ist er ja, Huckleberry Finn. Bekennender Nichtsnutz, etwa 14 Jahre alt, Pfeifenraucher, früher Bewohner einer rostigen Tonne, Sohn eines Säufers und vor allem der beste Freund von Tom Sawyer.
Also Leute, wenn ich gewusst hätte, was das für eine Schinderei ist, ein Buch zu schreiben, ich schwör's euch, ich hätt's gar nicht erst angefangen. Und nochmal mache ich sowieso nicht. Da könnt ihr einen drauf lassen.
Das beteuert Huckleberry Finn hier in der Übersetzung von Sibyl Gräfin Schönfeld in einer Hörspielbearbeitung von Robert Schön. Eigentlich sollte Huck von der frommen Witwe Douglas zu einem ordentlichen Jungen umerzogen werden. Zur Schule gehen, saubere Kleider tragen und beten, was ihm allerdings gar nicht passt. Als dann noch sein versoffener Vater auftaucht, ihn einsperrt und quält, fingiert Huck seine eigene Ermordung. Er flieht auf einem Floß den Mississippi stromabwärts, und zwar ausgerechnet mit dem schwarzen Sklaven Jim, der zum Haushalt der Witwe Douglas gehört und als ihr Eigentum gilt.
Wir waren jedenfalls schon 3 Tage auf dem Fluss, ohne dass uns jemand in die Quere gekommen wäre. Jim hatte uns ein Zelt auf dem Floß gebaut, zum Schutz gegen die Sonne oder wenn es regnete. Außerdem konnten wir da unsere Klamotten reintun, damit sie nicht nass würden. Im Zelt konnte uns auch keiner sehen, aber wir sind sowieso nur nachts gefahren. Tags haben wir uns immer versteckt. Es war ein richtig feierliches Gefühl, den großen, stillen Fluss runterzutreiben, auf dem Rücken zu liegen und in die Sterne zu gucken.
1884 veröffentlichte Mark Twain, als Samuel Langhorne Clements 1835 am Mississippi geboren, gestandener Journalist und ausgebildeter Schiffslotse, die Abenteuer des Huckleberry Finn und landete einen Coup. Man riss dem Land auf Land ab bekannten Vortragskünstler mit dem wallenden weißen Haar und dem imposanten Schnurrbart seine Fortsetzung der Abenteuer des Tom Sawyer förmlich aus der Hand. Die unbekümmerte Mischung aus Schelmenroman, Bildungsgeschichte, Gesellschaftssatire und Abrechnung mit dem amerikanischen Traum erzählt von der Reise eines ungleichen Paares, die für beide in die Freiheit führen soll. Es kommt zu einer Fülle pikaresker Verwicklungen. Erst geraten Jim und Huck in die Fänge zweier Schwindler. Dann wird Jim eingesperrt. Genau im richtigen Moment taucht Tom Sawyer auf und entwickelt einen ehrgeizigen Befreiungsplan mit Hilfe von Klapperschlangen, Spinnen und Ratten, der spektakulär schief geht. Am Ende wäre Tom fast zu Schaden gekommen, doch er ist schon bald wieder wohlauf.
Und er fing schon wieder an, Pläne zu schmieden, wie wir uns in einer der nächsten Nächte ins Indianerreservat durchschlagen könnten und solche Sachen. Aber ich habe ihm gleich gesagt, dass ich keine Kohle habe, weil mein Alter inzwischen bestimmt zurückgekommen ist und vom Richter Thatcher alles abgeluchst hat, was eigentlich mir gehört.
Nein, hat er nicht. Die ganzen Kröten sind noch da. Und dein Alter ist auch nicht wieder zurückgekommen.
So jagt Episode um Episode, eine unwahrscheinlicher als die andere, zusammengehalten durch Hucks Stimme. Mark Twains Roman ist aus verschiedenen Gründen bahnbrechend. Ausgerechnet der ohne jede Erziehungsinstanzen aufgewachsene Huckleberry Finn legt die viel größere Menschlichkeit an den Tag als die vermeintlich zivilisierten Bürger. Huck erkennt, dass auch Jim ein Anrecht auf ein selbstbestimmtes Leben hat, es ihm aber wegen seiner Hautfarbe verweigert wird. Twain liefert nicht nur eine bitterböse sozialkritische Satire südstaatlicher Gepflogenheiten, sondern er setzt auch auf formaler Ebene in der US-amerikanischen Literatur eine entscheidende Zäsur. Kein biederer, auktorialer Erzähler, sondern ein randständiger, eben Huck, ergreift das Wort und spricht genau so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ich hatte also einen Alten verloren, der nie ein richtiger Vater war, und dafür einen Freund gewonnen, schwarz wie Kohle, aber mit einem Goldklumpen von Herz. Unterm Strich ein prima Geschäft, finde ich.
Mal schnoddrig knapp, mal ausufernd, aber immer unverblümt, so breitet Huckleberry Finn seine Abenteuer und seine Gedanken vor uns aus. Für die damalige Zeit war das ebenso schockierend wie einzigartig, denn damit überwand Twain den geschliffenen Satzbau eines Henry James oder Herman Melville und brachte Authentizität ins Spiel. Und diesen Kniff, aus der ersten Person zu erzählen und dem Outcast selbst das Wort zu erteilen, macht sich 140 Jahre später der Schriftsteller Percival Everett zu eigen, akzentuiert ihn noch einmal anders und rollt die Geschichte aus der Perspektive des Sklaven Jim auf. Schon daran zeigt sich, wie viel Twains Stoff und die Konstellation hergeben. Die Sklavenhaltergesellschaft mag überwunden sein, aber Herkunft und Habitus entscheiden bis heute in den USA darüber, welchen Platz jemand einnehmen darf. Wer sich den Zwängen entziehen will, sollte auf einem Floß den Mississippi hinunterpaddeln.
If you don't believe me, ask Jim. Yours truly, Huckleberry.
Andreas Nohl hat Mark Twains Roman Huckleberry Finns Abenteuer neu für den Karl-Hanser-Verlag übersetzt. Er erscheint im Doppelband Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hat 712 Seiten und kostet 42 Euro. Maike Albart hat den Klassiker neu gelesen. Ben Rakicia schreibt Novellen, Romane und Theaterstücke. Sehr erfolgreich war sein Buch über die Vorzüge des Mittagsschlafs. Die jüngste Publikation des Autors heißt Briefe aus meinem Garten. Als Vorbild diente die 1869 veröffentlichte Novellensammlung Briefe aus meiner Mühle des Franzosen Alphonse Daudet. Ich habe Ben Rakicia gefragt, was ihn daran gereizt hat, ein kroatisches Äquivalent zu Daudets Briefen zu schaffen.
Nun, ich habe mich natürlich verliebt in die Briefe aus meiner Mühle und mich nur daran gestört, dass dieses Buch nicht in Istrien spielt. in meiner kroatischen Heimat, sondern in der Provence. Die Provence ist natürlich wunderschön. Allerdings Istrien oder Teile Kroatiens ähneln doch sehr der Provence. Und ich dachte eben, könnte es nicht in Istrien spielen?
Ihr Ich-Erzähler ist der fiktive Gelegenheitsdichter Ante Antic. Er hat sich nach 3 Gläsern Schnaps neben einer ausgebreiteten Landkarte am 2. Juni 1889 in Laibach ein Grundstück mit einer moosbewachsenen Hütte in Istrien gekauft. Und dort genießt er die beschauliche Natur, den Duft von Rosmarin und Lavendel. Ab und an zieht er los und entdeckt weniger Idyllisches. Warum bleiben Sie erzählerisch in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie?
Ja, das hat einen einfachen Grund. Ich habe viele Jahre in Opatija gelebt, das ist ein Küstenstädtchen in Kroatien, nahe Rijeka, das sehr geprägt ist von österreichisch-ungarischer Architektur. Und es schien mir nur natürlich, das in dieser Zeit spielen zu lassen. Außerdem, wir befinden uns ja ungefähr in derselben Zeit wie Daudets Buch. Und so dachte ich, verlage ich es in dieselbe Zeit und habe sozusagen ein Spiegelbild zu Provence, zu Daudets Buch Briefe aus meiner Mühle.
Es gibt nur einen Schlenker in die jüngere Vergangenheit. Im Schlusskapitel erfinden Sie einen 1988 ausgetragenen Rechtsstreit zwischen Nachkommen von Daudet und Antic. Das ist verwirrend lustig und hintersinnig auch. Der Gedanke, Daudet und Antic seien ein und derselbe Autor, wird aufgeworfen. Der Ton in Ihrem Buch, ja, der ist sehr verspielt und vor allem, finde ich, warmherzig. Fehlt es unserer Gegenwart vielleicht an Sanftheit und Versponnenheit?
Da würde ich Ihnen durchaus zustimmen. In der Tat, ich habe versucht, mit meinem Buch ein warmherziges Buch zu schreiben, das ins Herz gehen darf. Auf Ihren Hinweis mit dem letzten Kapitel. In der Tat ist das ein bisschen geschuldet diesem Plagiatsvorwurf, dem sich ja Alphonse Daudet ausgesetzt sah. Er hätte im Grunde die Erzählungen Briefe aus meiner Mühle nur gestohlen von Paul Arène, sein Dichter aus der Provence. Und ich habe diese Idee aufgenommen sozusagen und habe daraus wiederum einen Diebstahl meinerseits gemacht. Und so am Ende quasi versucht, ein bisschen zu erfinden, dass Daudet und Antic eventuell dieselbe Person wären.
Ihre Kunstfigur Ante Antic erlebt auf seinen Reisen längs der adriatischen Küste zum Beispiel, wie Männer zu viel Alkohol trinken und tot umfallen. Die Kinder sind auch schon süchtig. Er erlebt, wie eine unansehnliche Frau zur Schönheitskönigin gekürt wird und schafft es, eine junge Bettlerin in einen Bankettsaal zu schleusen. Er hat mit sturen Eseln zu tun. Er trifft auf Landschaftsmaler. Er erzählt Märchen von Feen und Zikaden. Das ist eine zauberhafte Welt. Alphonse Daudet hat, wie viel später Jean Giono und auf andere Weise auch Marcel Pagnol, die Provence literarisch unsterblich gemacht. Möchten Sie Istrien und Dalmatien mit Ihren Briefen aus meinem Garten fest auf der literarischen Landkarte verankern?
Na, im schönsten Falle ja. Es wäre natürlich zauberhaft, wenn dieses Buch ein paar Jährchen hält und vielleicht noch in 50 und 100 Jahren gelesen werden kann, im selben Sinne von Daudets Buch, und zwar als eine Sammlung warmherziger Dorfgeschichten, Geschichten vom Adriatischen Meer, die man immer und immer wieder lesen kann, um sich hineinfallen zu lassen in diese, wie Sie sagten, Warmherzigkeit der Geschichten.
Sind die Gartenidyllen längs der Adria für Sie Sehnsuchtsorte?
In der Tat. Also wenn ich eine Zeit lang nicht in Kroatien bin, am Meer, dann sehne ich mich doch sehr danach. Ich sehne mich nach Pinien, nach dem Salz, das durch die Luft fliegt vom Meere her, und nach dem wunderbaren Essen und Trinken, nach den Menschen. Also es ist schon ein Sehnsuchtsort natürlich, speziell wenn Sie heutzutage in einer Großstadt leben und sich sehnen nach diesem unbeschwerten Leben am Meer, dieser Zurückgezogenheit in ein kleines Gärtchen in Istrien. Ja, durchaus.
Ben Rakicias bebilderte Novellensammlung Briefe aus meinem Garten ist im Verlag Königshausen und Neumann erschienen. Sie hat 192 Seiten und kostet 16 Euro. Morgen melden wir uns aus Klagenfurt. Der Bachmann-Preis wird 50 und der Büchermarkt gratuliert. Unser Kollege Jan Drees spricht mit der Schriftstellerin Katrin Schumacher und dem Juryvorsitzenden Klaus Kastberger. Für die heutige Ausgabe verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.